Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres Unstoppable Together, deinem Podcast über deine Zusammenarbeit. Wir sind kurz vor Weihnachten, die letzte Folge des Jahres geht schon online. Was eine Reise dieses Jahr, wir haben so viele Folgen, so viel coolen Content veröffentlicht. Wir hatten so viele coole Gäste hier im Podcast drin und ihr da draußen habt auf jeden Fall davon profitiert, weil das habt ihr mir erzählt und das freut mich ganz besonders. Das ist schon mal mein persönliches Weihnachtsgeschenk, das Feedback, was die letzten Wochen so reingekommen ist. Und ich hoffe, zu der Folge haben wir auch noch mal ein bisschen Feedback am Ende, weil wir kümmern uns heute wieder um das Thema Leadership. Das ist zumindest laut euch das beliebteste Thema hier im Podcast. Also Thema Führung treibt euch auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert. Da scheint es Herausforderungen zu geben. Das haben wir gerade bei der Tools for Agile Teams, unserer großen Konferenz hier im November gemerkt. Da war das Thema New Leadership auch ein sehr, sehr großes Thema. War zumindest der beliebteste Track, den wir hatten. Und auch dazu gab es ganz viele Fragen und ganz viele Besuche. Und erschreckenderweise leider in den Umfragen auch eher so, ob das gut bei euch funktioniert, war dann eher so die Schulnote 4 bis 5 dann teilweise. Also machen wir doch direkt mal was dagegen und versuchen, das Thema hier direkt wieder aufzugreifen und ein bisschen daran zu arbeiten und es besser zu machen. Ich hoffe, ihr lernt wieder was in der Folge. Ich sage aber erstmal recht herzlich an meinen Gast und schön, dass du da bist, Juli.
Dankeschön, Flo. Ich freue mich total, hier zu sein und über so tolle Themen mit dir zu sprechen. Das sind wirklich, als du mich gefragt hattest, wann das so, dachte ich mir, geil, das sind wirklich meine absoluten Favorite Topics mit New Work, Modern Work, New Leadership und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, du hast ja eine große Vergangenheit, du warst bei vielen verschiedenen Organisationen, hast unter anderem auch bei der TEM Academy kurz gearbeitet und da sind wir auch so ein bisschen zusammengekommen aus der Historie heraus, über LinkedIn dann natürlich, wie auch sonst man zusammenkommt heutzutage und wir hatten im Vorgespräch uns schon so ein bisschen über modernes Arbeiten unterhalten, über Leadership unterhalten und haben sehr schnell gemerkt, hey, wir haben da ein sehr ähnliches Verständnis. Und dann war die Frage natürlich sehr einfach, dass wir auch einen Podcast dazu aufnehmen. Bevor wir aber gleich ganz tief einsteigen in die ganzen Themen, was wir erzählen wollen, erst nochmal kurz zu dir. Erzähl doch mal unseren ganzen ZuhörerInnen da draußen, wer du bist, wo du herkommst und was für Themen dich so treiben.
Sehr gerne. Was treibt mich um? Wie kommt es dazu, dass wir heute sprechen? Ich beschäftige mich seit über 3 Jahren mittlerweile mit dem Thema New Work oder auch Modern Work ist natürlich auch sehr, sehr spannend und auch geht natürlich dann auch immer ganz schnell in die Diskussion, wie möchte man das nennen, was ist das überhaupt, ist natürlich ein komplexes Thema und vielleicht so als Background zu mir, wo ich irgendwie herkomme und du hast es auch so schön schon gesagt, viele Stationen gemacht. Ich bin in diese ganze New Work Bubble, nenne ich es jetzt mal, vor 3 Jahren reingestolpert aus Versehen. Und zwar hatte ich nämlich eigentlich ursprünglicherweise einen Marketing-Background und hatte damals noch im Influencer-Marketing gearbeitet und bin über sehr tolle Umwege damals bei der TAM-Akademie gelandet und hatte mich da das erste Mal mit den Themen New Work, New Leadership beschäftigt. Und ich weiß noch, ich hatte damals nämlich eine Freundin, die damals bei der TAM gearbeitet hatte, gefragt, ob ich denn darauf auch Lust hätte und hatte mir so von New Work erzählt und New Leadership und ich so, was macht ihr denn in New York? Ach so, New Work, okay, alles klar. Noch nie was von gehört und fand das aber total spannend, weil ich schon immer irgendwie gesagt habe, irgendwie, ich möchte viel mehr mit Menschen zu tun haben. Ich finde das total toll, wenn sich Menschen weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung betreiben, irgendwie neu dazulernen. Ich bin selber einfach schon seit über 12 Jahren dabei, mich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Also ich habe das erste Mal mit 14 das Buch von Dale Carnegie in den Händen gehabt und ich glaube, das war so der Ursprung bei mir, als es damals losging mit, okay, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching etc. Genau, und bin dann nach der Zeit bei der TAM, war ich dann noch bei 2 anderen Firmen unterwegs und hatte einfach in schon so kurzer Zeit relativ viele Organisationen und Organisationsformen gesehen. Also wirklich von einem Start-up bis hin zu einem Unicorn mit 2000 Mitarbeitenden von irgendwie verschiedene Formen gesehen, auch in der Agentur davor gearbeitet. Und ich fand das schon immer spannend zu beobachten, wie sind Organisationen irgendwie aufgebaut? Was macht Organisationen aus? Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen auch, wie funktionieren auch Teams? So, das fand ich auch schon immer total interessant und habe ja auch schon immer mich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung dann auf der anderen Seite noch beschäftigt. Und so kam es dann jetzt dazu, dass ich eben auch gesagt habe, okay, ich möchte jetzt unbedingt mich auch als Coach selbstständig machen. Und das ist ja auch jetzt so der Punkt, wo ich sage, okay, Ich durchlaufe ja gerade meine systemische Coaching-Ausbildung, hatte davor bei der TAM den New Work Facilitator gemacht. Und so kommen gerade so diese ganzen Themen, worüber wir heute auch sprechen, einfach zustande mit New Work, Persönlichkeitsentwicklung und aber auch Leadership als Teil von New Work. Und da freue ich mich sehr, dass wir heute zusammen drüber sprechen können, Flo.
Definitiv. Da bringen wir also den Menschen und die Organisation auf jeden Fall zusammen. Auch du kriegst zum Abschluss des Jahres noch die Standardfrage im Podcast. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du antwortest aufgrund deiner vielen Stationen, die du auch hattest und so vielen Learnings, die du vor allem die letzten 3 Jahre dann auch gemacht hattest. Was für dich modernes Arbeiten ausmacht? Du hast diese Reise ja ungefähr vor 3 Jahren gestartet, hast du gesagt. Deswegen, was ist Modern Work, beziehungsweise du nennst es ja New Work viel. Was macht das für dich aus?
Also für mich macht Ich nenne das immer New Work. Ich fand das ganz toll, dass du gesagt hast Modern Work, weil das eben auch, ich habe das auch die letzten Jahre immer beobachtet, dass es wird schon fast negativ konnotiert gefühlt. Also selbst von Leuten, die dafür brennen, ist das so, okay, können wir langsam nicht mehr hören. Was meint man eigentlich damit? Und natürlich gibt es neben den klassischen Definitionen, wie von Friedrich Bergmann, ne, mit die Arbeit, die ein Mensch wirklich, wirklich machen möchte, da auch unterschiedliche Ebenen. Und für mich bedeutet New Work tatsächlich, dass man den Menschen als erstes in den Mittelpunkt stellt. Ich finde, das fasst es relativ gut zusammen. Dann kann man da natürlich auch drüber sprechen, auf welchen Ebenen denken wir denn? Also denken wir wirklich auf einer Personalebene oder denken wir auf der Organisationsebene? Da gibt es dann natürlich auch verschiedene Formen von, wie möchte man sich als Organisation auch aufstellen? Möchte man hierarchisch arbeiten? Möchte man selbstorganisiert arbeiten? Da gibt es ja auch ganz tolle Modelle und auch viele Spezialisten, die sich dann damit auch auskennen und beschäftigen. Für mich ist New Work tatsächlich viel mehr auch dieses in den Menschen in den Mittelpunkt stellen, was zum Beispiel einfach bedeutet, dass man nach verschiedenen Werten lebt, ne? Also so, es gibt zum Beispiel auch so definierte New Work-Werte, wie zum Beispiel Freiheit oder soziales Engagement, dass man danach geht. Und zum Beispiel auch Selbstentwicklung ist meiner Meinung nach auch ein ganz großer Punkt von New Work, dass man im ständigen Lernen ist. Also ich sage immer so gerne, oder das war auch bei der TAM so eine der Unternehmenswerte, mit denen ich mich am allermeisten identifizieren konnte, war Hungry for Growth. Fühle ich total, finde ich auch total schön, wenn Leute einfach diese Ambition auch haben, sich ständig weiterentwickeln zu wollen und wenn man einfach auch Spaß daran hat, an dem, was man tut. Und ich glaube, das ist auch immer ein bisschen schwierig, wie ich finde, wenn man mal auch überlegt, okay, in welcher Situation reden wir, ne? Also wir sind da ja natürlich auch in einer sehr privilegierten Situation, sagen zu können, man kann sich aussuchen, was man machen möchte oder was man, womit man arbeitet. Dieses Privileg hat natürlich nicht jeder auf der Welt, das ist ganz klar. Aber wenn man diese Möglichkeiten hat, ist für mich New Work eben auch, dass man einer Arbeit nachgeht, die einem wirklich Spaß macht. Und da dann auch zu sagen, okay, das hängt dann natürlich auch mit den Kompetenzen zusammen, die man entweder schon hat oder eben auch neu dazulernt. Und da werden wir wieder bei dem Punkt ständige Weiterentwicklung. Also da kommt, glaube ich, bei mir viel zusammen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Punkt, der dahinter steckt. Vielleicht können wir den nochmal so ein bisschen auch aufdröseln und so ein paar Mythen auch vielleicht mal aufklären, weil ich überspitze es jetzt einfach auch mal, das, was in den Medien sehr häufig auch gesagt wird, da wird halt der Mensch zu sehr in den Mittelpunkt gerückt. Da wollen die halt alle ihre 4-Tage-Woche und dann wollen die alle nur noch die Dinge machen, die ihnen Spaß machen und die Dinge nicht mehr machen, die ihnen Spaß machen. Und so in diese Richtung geht's ja. Und dann wollen die den Obstkorb haben und dann wollen die hier noch den Kicker haben und das haben und jenes haben. Und es wird so gar nicht mal die Organisation und auch die Bedürfnisse der Organisation so in den Vordergrund gerückt, sondern es wird immer sehr aus dem einzelnen Menschen heraus betrachtet und da meiner Meinung nach natürlich total falsch auch betrachtet. Am Ende existiert so eine Organisation nur, weil Menschen da drin arbeiten, weil da kluge Menschen arbeiten, weil da Leute gute Entscheidungen treffen, weil Leute gut mit dem Kunden arbeiten, weil Leute einen guten Service oder ein gutes Produkt bauen oder anbieten können letztlich. Und da kommt es immer sehr auf die Kompetenzen der einzelnen Personen an und zwar im gesamten Kontext auch. Und heutzutage merken wir mehr denn je, dass es nicht mehr nur einen Geschäftsbereich geben kann, wie zum Beispiel die Produktion. Wenn die super erfolgreich ist, dann kann man den Rest von Buchhaltung über IT fast vernachlässigen. Trotzdem liefen die Organisationen trotzdem immer relativ gut. Das ist heutzutage halt gar nicht mehr so. Das muss viel mehr Hand in Hand gehen. Es gibt viel mehr crossfunktionale Teams. Es ändern sich viel mehr Dinge auch viel schneller auf dem ganzen Markt. Man ist internationaler unterwegs und so weiter. Und der Erfolg einer Organisation hängt von allen Mitarbeitenden ab. Und deswegen ist es auch so wichtig, alle Mitarbeiter so stark einzubeziehen und mit reinzunehmen und die Kompetenzen auszubauen und auch über die Grenzen des eigenen Teams teilweise hinauszudenken. Und da ist meiner Meinung nach so ein Punkt drin, den wir bei New Work total falsch verstehen, indem wir nur so diese, ja, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die will halt ihre 4-Tage-Woche und bloß nicht mehr freitags ins Büro kommen, aber freitags haben wir immer dieses wichtige Meeting und jetzt, ja super, jetzt kommt das nicht mehr zustande und etc. Also gibt es eigentlich nur so diese Meinung irgendwie so ein bisschen. Lass uns das nochmal so ein bisschen aufklären. Du hast ja jetzt auch schon Startups kennengelernt, Unicorns kennengelernt. Du warst ja eigentlich an der Quelle mit der TAM, wo cooles Arbeiten ja auch wirklich gelebt wird. Vielleicht mal so ein bisschen aus deiner Brille, wo ist der Kern dieser aktuellen Bewegung? Was ist wirklich wichtig und was macht es aus, den Menschen in den Vordergrund zu rücken? Und was sollte eine Organisation dabei achten? Was hast du da so bisher die letzten 3 Jahre, 4 Jahre gelernt? Was hast du da Positives und was hast du vor allem auch vielleicht eher Negatives erlebt?
Das ist eine total spannende und sehr schöne Frage, Flo. Also was ich beobachtet habe die letzten Jahre, ist auf jeden Fall, das ist ja erstmal ganz klar, glaube ich, für uns alle, dass, was haben wir für einen Arbeitsmarkt? Ne? Wir haben ja gerade wirklich einen sehr, sehr dollen Arbeitnehmermarkt. Bedeutet ja, dass die Leute, man kann sich ja aussuchen, mehr oder weniger, wo man hin möchte, wo man arbeiten möchte. Das ist ja, und das wird sich ja leider auch nicht bessern in den nächsten Jahren. Und deswegen ist ja auch diese Bewegung so stark da, dass man sich mehr um den Menschen kümmert in diesem Sinne. Du hast es total schön gesagt, dass es natürlich nicht nur darum geht, sondern natürlich auch um die Organisation. Also klar, man kann jetzt nicht nur den Menschen in den Vordergrund stellen und sagen, so, hier, bitteschön. Aber der Fokus ist halt einfach mehr zu den Bedürfnissen der Mitarbeitenden auch gerückt. Also ich bin auch kein Freund von Absolutismus. Deswegen ist es einfach auch klar, dass man es einmal abwägen muss. Und was ist eigentlich das Ziel einer Organisation, ist natürlich irgendwie zu überleben in der Wirtschaft. Ne? Also dementsprechend ist es ja auch ganz klar, finde ich. Nur was ist auch der Treiber? Und der Treiber deines Unternehmens sind halt eben die Mitarbeitenden. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass sich eben diese Bewegung mittlerweile eingestellt hat, hin zu den Menschen, dass man da diesen Fokus einfach mehr darauf hat und nicht nur noch Zahlen und Umsatz. Beziehungsweise das ist unser aller Wunsch sozusagen, ne, wenn wir in einer Organisation arbeiten. Und dann ist halt die Frage, okay, wie können wir das auch umsetzen? Also was ich oft bemerkt habe, ist, wir haben ja auch eine ganz, also relativ hohe Fluktuationsraten mittlerweile oder Employee Cycles. So ist ja mittlerweile ungefähr bei 2 Jahren und danach wechselt man das Unternehmen. Das ist zumindest der Trend, den ich jetzt bei jungen Leuten einfach beobachte, wo ich ja auch dazu gehöre. Ich meine, ich habe ja jetzt auch relativ viele Unternehmen in kurzer Zeit gesehen und das war zum Beispiel für mich einfach ein totaler Vorteil, weil ich so viele Eindrücke gesammelt habe, unterschiedliche Organisationen auch gesehen habe. Und ich glaube, dass das eben auch eins der vielen Bedürfnisse ist von jungen Menschen, dass man viele verschiedene Eindrücke sammeln kann und viele verschiedene neue Rollen vielleicht auch ausprobieren kann, neue Kompetenzen sich aneignen kann. Und da ist es halt dann, glaube ich, wichtig, dass ein Unternehmen das Mitarbeitenden auch bieten kann. Also und da wären wir halt wieder bei dem Punkt Entwicklung und diese Möglichkeit, dass man den Mitarbeitenden diesen Raum auch ermöglicht. Und das hat ja dann auch wiederum etwas mit Freiheit zu tun. Also es gibt tatsächlich so 5 Prinzipien von New Work. Da gehören halt eben Freiheit mit dazu, Entwicklung, soziale Verantwortung und jetzt auch noch ein großes Thema, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, Sinn. Ist auch natürlich ein bisschen komplexer, aber Leute wollen ja auch einen Sinn haben bei dem, was man tut. Ich höre das ja nur noch von Leuten, dass man sagt, ja, ich möchte irgendwie wissen, warum ich das mache. So, ich möchte nicht nur noch irgendwie das machen müssen, sondern ich will wissen, warum ich das mache. So dieses Personal Why auch haben. Und da ist es natürlich auch für die Organisation wichtig, dass die Organisation ein klares Why hat, damit man sich besser identifizieren kann als Mitarbeitender oder Mitarbeitende. Was ich zum Beispiel auch extrem gemerkt habe bei mir persönlich, wenn mein persönliches Why, und ich muss dazu sagen, das ist bei mir auch noch nicht 100% ausgereift, weil das ist einfach ein Prozess, aber wenn sich das mit dem des Unternehmens sehr stark überschnitten hat, dann hat das total viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Und man hat natürlich auch eine viel größere Bindung dann zum Arbeitgeber. Und der 5. Punkt oder das 5. Prinzip von New Work ist Selbstverantwortung. Also, dass man da einfach auch ganz viel selbst in die Hand nehmen kann und Eigenverantwortlichkeit erstens mal selbst übernehmen möchte, aber auch dann von der Organisation diese Möglichkeit bekommt, das auch ausleben zu dürfen. Und da wären wir dann auch tatsächlich beim Punkt Leadership oder New Leadership, kann man das dann eben auch den Mitarbeitenden ermöglichen.
Ja, definitiv. Bevor wir jetzt gleich in den Punkt Leadership eingehen, ich will vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, was du jetzt gerade gesagt hast, in eine Rolle vielleicht auch mal ein bisschen zu übersetzen. Stellt euch vielleicht mal einen Vertriebsmitarbeitenden vor, der vielleicht eher bisher die ganze Zeit Produktdemos gegeben hat. Eher hierarchische Organisation, ganz klar. Der eine macht Marketing, der andere macht Produktdemos, der andere macht Discovery Calls, der andere macht irgendwie Nachbereitung. Es gibt vielleicht irgendwie ganz klare Aufgabenverteilung, ganz klare Rollen, wo vielleicht ein Vertriebsinnendienst anfängt, wo vielleicht ein Außendienst anfängt und so weiter. Und wenn man jetzt mal die New Work Part dann so ein bisschen mit reinnimmt, dann merkt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die vielleicht Produktdemos gibt, hey, ich kann gar nicht 100% wirksam sein, wenn ich nur Produktdemos gebe. Die Kunden sagen immer, ja, ich habe hier Feature-Wünsche. Eigentlich wäre es doch cool, wenn wir uns auch mal zusammensetzen könnten und könnten mal über neue Entwicklungsmöglichkeiten sprechen. Und zack, bin ich eigentlich eher schon in so einen Produktmanagement-Zyklus so ein bisschen reingesprungen. Natürlich bin ich dann automatisch kein Produktmanager, wenn ich in diese Schiene gehe, aber ich mache halt plötzlich nicht mehr nur noch Produktdemos. Klar kann ich mir dann auch Leute aus dem Produktmanagement dazu holen oder vielleicht aus der Innovationsschiene vielleicht auch mit dazu holen. Dann merke ich vielleicht, hey, es macht total Sinn, irgendwie alle meine Kunden mal zu einem Event zusammenzubringen. Zack, bin ich in so Kompetenzen mit drin, vielleicht Eventplanung zu machen, vielleicht irgendwie Kunden in einem ganz gewissen Raum, in einem gewissen Gebiet vielleicht mal zusammenzubringen und über diese neuen Ideen zu sprechen und da die Produkte dann auch vielleicht besser einsetzbar machen zu können. Zack, bin ich vielleicht auch in so einer Kundenbindungsprozess automatisch drin, weil ich bin ja dann plötzlich das Gesicht dieser Kunden, weil ich da vorne stehe und eben nicht mehr nur noch die Demo gebe. Und so entwickelt sich sowas dann auch sehr stark weiter. Das kann aber nur passieren, wenn man diese Prinzipien, die du gerade angesprochen hast, halt eben halt auch wirksam leben kann, weil ich erkenne da vielleicht Potenziale, ich will mich verbessern, ich denke an den Kunden, ich denke auch an mich, wie kann ich sozusagen Sinn in meiner Arbeit dann auch letztlich erfüllen und vielleicht erkenne ich, dass es total Sinn macht, so ein Event zu machen und das muss man natürlich ein bisschen steuern, das muss immer zur Organisation auch reinpassen, kann ich mir Events leisten, wie sieht die Marketingstrategie aus und so weiter, das muss natürlich alles irgendwie auch im Einklang passieren, da kann ich jeder einfach machen, was er will. Also versteht mich da bitte nicht falsch, sondern es muss schon irgendwie abgestimmt sein. Aber wenn es diese Potenziale gibt, dann macht es ja auch total Sinn, crossfunktionale Teams aufzubauen. Vielleicht macht es irgendwann total viel Sinn, lauter Events zu organisieren. Dann ist klar, dass das nicht jeder der Leute der Produktdemos dann irgendwann nachher alle Events organisiert und jeder da Kompetenzen aufbaut. Da macht es halt auch Sinn, jemanden vielleicht irgendwann einzustellen, der da halt stark unterstützt. Aber die Erkenntnis kam halt dann vielleicht von dieser einen Person, diesen Anstoß. Und das macht es halt viel aus, dass ich so diese Freiheiten habe, diese Weiterentwicklung, das zu tun, was letztlich auch Sinn ergibt, wo ich vielleicht auch einen Sinn drin sehe, wo ich wirksam sein kann. Da muss man bei diesem Wort wirksam natürlich mal so ein bisschen aufpassen. Man ist nicht mal so 100% selbstwirksam, weil man hat sehr häufig ja Abhängigkeiten zu anderen Menschen oder auch zum Kunden. Häufig kann ich viele Dinge ja gar nicht so wirklich beeinflussen. Ich kann wenn ich dir jetzt helfe, kann ich nicht automatisch garantieren, dass du das am Ende ja auch alles beherbergst und beherzigst und ja dann auch umsetzt und weiß ich nicht mehr Umsatz machst, sondern ich habe da ja auch eine gewisse Grenze und da muss ich aufpassen, dass mein persönliches Glück nicht von deinem persönlichen Glück irgendwie abhängig ist in dem Moment. Aber es ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Und auf jeden Fall ist das so ein Thema, wo man sagen kann, hey, da gibt es diese persönliche Weiterentwicklung, da gibt es dieses Mitdenken, da gibt es dieses unternehmerische Denken, was ja häufig auch damit reingehört beim Thema New Work, wo die Leute sich auch so ein bisschen entfalten können und wir gemeinschaftlich, und da braucht man natürlich auch eine klare Strategie, ein klares Ziel, daran auch arbeiten. Und damit sowas auch wirksam sein kann, muss es natürlich auch das Thema Leadership sehr, sehr stark geben in der Organisation, weil einer der Aufgaben heutzutage meiner persönlichen Meinung nach im Leadership ist, dass genau solche Themen entstehen können. Das haben wir so ein bisschen vergessen in der Beschreibung des Thema New Works. Also das Thema Leadership ist da gar nicht so prominent drin, steckt aber im Kern natürlich trotzdem da, weil es braucht dieses Thema, damit das wirksam sein kann in der Organisation. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Leadership und diesen ganzen Balancen, was das dann ausmacht. Vielleicht erstmal allgemeine Definitionserklärung, das Thema Leadership. Da steckt ja eine Menge dahinter. Vielleicht kannst du in deinen Worten einmal beschreiben, was Leadership oder vielleicht auch New Leadership, wie es heutzutage häufig genannt wird, was das für dich ausmacht.
Ja, sehr gerne. New Leadership ist auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, ein Teil von New Work. Und da haben wir ja auch ganz, also das ist ja natürlich auch ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, so eine der besten Definitionen für mich von Führung ist eigentlich, dass Führung ein kommunikativer Prozess ist. Also der Mitarbeitende in die Lage bringt, ihr Potenzial zu entfalten. So formuliere ich für mich Führung tatsächlich. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Modelle und Arten von Führung, wie man das eben leben kann und was da gibt es ja zum Beispiel, ich glaube, von Bass und Avolio ein Führungs-Leadership-Modell. Das heißt, so da gibt es diese Laissez-faire-Einstellung, dann diese transaktionale Führung und eine transformationale Führung. Und so eine Laissez-faire-Führung ist halt immer so ein inaktives Führungsverhalten. Das bedeutet, dass da einfach die Führungskraft sagt, ich halte mich mal so weit wie möglich raus und mein Team, die machen das schon so irgendwie. Also sehr ja, inaktiv und passiv schon fast. Und bei diesem transaktionalen Führungsstil, das ich möchte mal gerne sagen, das war früher so, ist leider nicht nur, also ist leider immer noch da, aber es ist immer so ein, es ist ein Tausch. Also man tauscht einfach Geld gegen Zeit oder Zeit gegen Geld und es ist ja auf jeden Fall ein eher veraltetes Modell. Und was für mich sozusagen New Leadership wirklich ausmacht, das ist diese transformationale Führung. Also da werden wir wieder bei dem Punkt, den Menschen im Zentrum haben. Das ist dann Führung mit Menschen. Also Führung in dem Sinne, dass man seine Mitarbeitenden dazu befähigt, selbstständig und eigenverantwortlich ihr Potenzial ausschöpfen zu können und sich weiterentwickeln zu können. So, und das ist natürlich eine viel komplexere Aufgabe dann als Führungskraft, als wenn man jetzt nur delegiert oder nur einen Laissez-faire-Stil hat. Genau, also sehr groß und komplex und tiefgehend.
Genau, aber das klären wir jetzt auf jeden Fall auf. Da steckt eine Menge drin. Vielleicht lass uns mal so ein bisschen die verschiedenen Führungsaufgaben auch nochmal ein bisschen auseinandernehmen, bevor wir dann auch in dieses, wie man das letztlich umgeht, auch reingeht. Es gibt ja verschiedene Aufgaben, die eine Führungskraft, und wenn man darüber spricht, merkt man auch, dass es eigentlich nicht eine Einzelperson am Ende des Tages sein kann. Es gibt ja sowas wie Personalführung, es gibt operative Führung, es gibt ganz viele verschiedene Coaching-Anteile. Ich bin vielleicht, im einen Part bin ich Mentor, im nächsten bin ich Coach, im nächsten vielleicht auch eher Mediator, vielleicht Konflikte aufzulösen. Da muss ich Personalthemen beachten, Personalführung, Personalweiterentwicklung. Da stecken ganz, ganz viele einzelne Punkte drin. Vielleicht nochmal so ein bisschen aus deiner Brille auch. Was gibt es so für klassische Führungsaufgaben, die in so einem Team, vielleicht kann man mal von einem Team dann auch sprechen, dann letztlich auch stattfinden sollten, egal ob die jetzt bei einer Person dann vielleicht verteilt auf mehrere Schultern dann auch am Ende des Tages liegt.
Also wo man ja immer unterscheiden kann, ist, dass man sagen kann, wie viel Personalverantwortung hat eine Führungskraft in dem Sinne und wie viel Managementfunktion. Also ich merke ganz oft, dass Menschen Manager und also die zwei Wörter Manager oder Leader total gleichwertig verwenden, obwohl das im Kern zwei vollkommen unterschiedliche Aufgaben sind, meiner Meinung nach. So, zum einen hast du natürlich eine Managementfunktion, dass du die ganzen Zahlen im Griff hast, die ganzen To-Dos, die ganzen Reportings etc., dass du weißt, wer hat was wann wo zu tun, wie weit sind wir im Prozess, so wo wollen wir hin, das auf jeden Fall. Und dann hast du aber diese Leadership-Funktion, also diese Leader-Funktion oder diese Vorbild-Funktion, Leader-Funktion, dass du sagst, ich führe Menschen, so diese Personalverantwortung. Und ich finde es enorm wichtig, dass eine gute Führungskraft sich dessen erstmal auch bewusst ist. Und das ist meiner Meinung nach der absolute Kern. Ich habe das auch schon sehr häufig beobachtet, dass Menschen das vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben und dann gar nicht verstehen, was eigentlich ein Teamlead dann ist. Also das, wir nehmen ja natürlich jetzt auch das englische Wort Leader her. Führung ist ja, das ist ja Führung, das ist ja kein Management. Und dann hat ja eine Führungskraft auch nochmal verschiedene Rollen. Also wie du es auch so vorhin so schön gesagt hast mit Coaching oder so, eine Führungskraft kann eine disziplinarische Führungskraft sein, diese Aufgabe haben. Die Führungskraft kann aber auch in der Rolle des Mitunternehmers stecken, dass man sagt, okay, ich muss ja dieses Unternehmen nach vorne bringen. Du hast aber auch nochmal die Rolle eines Fachmanns, dass du wirklich auch mit Input helfen kannst. Ne? Dass wenn die Mitarbeitenden immer sagen, hey, ich weiß jetzt gerade nicht, was zu tun ist, weil da fehlt mir das Fachliche, dass du diesen fachlichen Aspekt auch nochmal mitbringst. Dann nochmal die vierte Rolle zum Beispiel als Coach. So, ich glaube, das ist auch etwas, was viele Führungskräfte unterschätzen, wie wertvoll das ist oder wie wertvoll diese Kompetenzen sind, Menschen coachen zu können. Ja, das ist ja genau diese Weiterentwicklung, worüber wir jetzt auch vorhin schon gesprochen hatten, ne? Dann auch nochmal das Verständnis eines Facilitators. So, also, dass man als Facilitator in verschiedenen Situationen verschiedene Punkte zusammenbringen kann und dann auch beispielsweise dann wiederum in der Rolle des Mediators beispielsweise sein kann oder des Moderators, wenn zum Beispiel ein Meeting ansteht, ne, dass man sich da einfach so als Facilitator versteht und aber auch wirklich als Personalentwickler und weiß, okay, ich habe jetzt hier ein Team, wir haben so und so viele Aufgaben, vielleicht brauchen wir da nochmal eine Person mehr oder weniger und was braucht vielleicht diese Person, da möchte sich jemand weiterentwickeln, diese Person, also man braucht definitiv auch ein gutes Verständnis für sein Team und das kann man, das ist, finde ich, aber erst die Folge von, wenn man sich selbst auch als führende Kraft versteht und nicht nur als Manager.
Kann das dann eine Person sein bei so vielen Aufgaben?
Ich glaube, das ist ja genau die Herausforderung, dass man sich dessen bewusst ist, dass man diese verschiedenen Rollen hat, dass man selbst auch so viel Selbstreflexion hat, dass man darüber nachdenkt, okay, in welcher Rolle bin ich denn jetzt? Wir beide sprechen jetzt gerade auch so selbstverständlich von diesen Rollen. Ich glaube, das ist aber auch nochmal nicht für jeden so ganz klar. Also was bedeutet denn Rolle überhaupt? Weil oft wird ja auch dann in der Arbeitswelt über Positionen gesprochen oder Aufgabenbereichen. Aber dass man sich in einer Rolle versteht, das ist tatsächlich auch was New Workiges, wie ich immer sage. Weil man sich eben auch, ne, so schön auch entwickeln kann, entrollen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Und eben auch als Führungskraft, dass man in diese verschiedenen Rollen schlüpft oder im Sinne von, ja, in der Schauspielrolle zum Beispiel auch, ne? Also jetzt natürlich nicht, dass man Schauspieler hat als Führungskraft, aber dass man diese verschiedenen Rollen eben auch nutzen kann und sich darin überhaupt wahrnimmt und weiß, ah, okay, wann braucht mich jetzt der Mitarbeitende, die Mitarbeitende in welcher Rolle? So zum Beispiel im One-on-One. So werde ich jetzt gerade als disziplinarische Führungskraft gebraucht? Werde ich jetzt gerade als Coach gebraucht, um ein bisschen weiterzuhelfen in der Persönlichkeitsentwicklung oder braucht gerade die Person einen fachlichen Rat? So, und da ist halt die Basis wirklich auch diese starke Selbstreflexion, die vor allen Dingen junge Führungskräfte sehr doll haben, aber trotzdem halt auch natürlich mit diesem Workload oder mit dieser Komplexität dieser verschiedenen Rollen, die man ja inne hat als Führungskraft, sehr oft überfordert sind in der ersten Zeit, ne?
Definitiv. Also ich glaube, es hilft vor allem, sich diese Rollen mal bewusst zu machen. Du hast gerade schon so angedeutet, dass das vielen eigentlich gar nicht bewusst ist, vor allem den Teams sehr häufig gar nicht bewusst ist. Häufig macht man sowas ja auch so ein bisschen unterschwellig. Manche Dinge werden dann aber auch so unter den Tisch gekehrt und werden dadurch einfach gar nicht gemacht. Also auf jeden Fall schon mal Tipp Nummer 1 des Tages. Schreibt euch diese Rollen oder diese Verantwortung. Also ihr müsst ja vielleicht nicht direkt über Rollen sprechen, sondern über die Verantwortungen, die Führungskräfte haben, auf. Was sollen die für Verantwortung übernehmen. Und dann legt das mal auf den Tisch und schaut mal, schafft das eine Person? Jetzt können wir von mir auch mal sagen, es schafft eine Person. Aber jetzt kann mir keiner erzählen, dass diese Person, vor allem wenn sie noch nicht so lange Führungskraft ist, in all diesen Bereichen auch gleich stark ist und das auch alles super gut macht. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall schon mal sehr gezielt auch den Führungskräften helfen und schauen, in welchen der Bereiche muss vielleicht auch nachgebessert werden? Also wo braucht die Führungskraft selbst Unterstützung? Wo muss man vielleicht auch Schulungen besuchen? Wo muss man selber Führungskräftetraining auch anbieten als Organisation? Und da eben die Leute auch im Bereich Coaching vielleicht auszubilden. Ganz viele Leute, die Führungskräfte sind, sind Führungskräfte, weil sie vor allem operativ sehr fit sind. Und das ist sicherlich auch in vielen Teilen ein sehr wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast. Also fit zu sein in der operativen Ausführung. Aber da fehlen einfach auch Skills zum Thema Coaching, zum Mediator etc. Und da muss man natürlich noch ein bisschen nachsteuern. Dann schaut da auf jeden Fall mal mit so einem State-of-the-Art-Blick auf eure Organisation, auf die Führungskräfte drauf. Haben wir eigentlich alle Rollen sauber abgedeckt innerhalb eines Teams? Und wenn wir das haben, gibt es auch die nötige Ausprägung innerhalb dieser Rollen? Also sind die Skills auch überhaupt da, Coach zu sein? Sind die Skills überhaupt da, Personalführung oder Personalentwicklung zu betreiben? Und wenn nein, dann gibt es da auf jeden Fall ein ganz deutliches Warnsignal, nachzuhelfen, zu unterstützen, vielleicht auch von außen zu unterstützen, sagen, okay, die Führungskraft kann diese eine Aufgabe vielleicht nicht übernehmen, da muss ich halt vielleicht über ein Personalteam unterstützen und dort Hilfe anbieten dem Team, weil das Team braucht ja diese Funktionen, die dahinter stecken, hinter dieser Rolle. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Vielleicht aber auch nochmal aufschlauend, du hast eben gesagt, eine Rolle ist nicht gleich die Position, würde ich auch total unterstreichen, aber vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen nochmal aufgelistet, was ist denn eine Rolle Und was ist denn vor allem eine Position, beziehungsweise häufig ja auch dann so die Tätigkeitsbeschreibung, Stellenprofil wird sehr häufig dann auch eher so gleichgesetzt. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen die Unterschiede davon aufskizzieren, warum es wichtiger ist, eher über Rollen zu sprechen und nicht über ein Aufgabenprofil oder über ein Positionsprofil.
Also ich glaube, dass wenn man von der Position spricht, dann ist das oft etwas Festgefahrenes. Und man hat einen ganz konkreten Aufgabenbereich und man hat relativ wenig Spielraum, zur Seite mal zu gehen, wenig Flexibilität in dem Sinne. Deine Rolle ist ja viel mehr, und bitte korrigiere mich, wenn du das irgendwie anders siehst, Flo, eine Rolle ist ja etwas, was man auch, wie das Wort ja auch schon sagt, irgendwie entrollen kann. Da ist viel mehr Dynamik da drin und ermöglicht halt den Mitarbeitenden auch diese Flexibilität zu haben, sich auf die Kompetenzen auch zu konzentrieren und die zu entwickeln und zu entrollen. Das bedeutet, man kann da ja natürlich dann auch mit seiner Rolle etwas weiter entfachen. Und bei einer Position, das ist ja einfach schon auch so vom Unternehmen vorgegeben. Und eine Rolle kann dann aber auch die Person mitgestalten.
Definitiv, ja. Häufig steckt einen sehr hohen Anteil an Eigengestaltung in der Rolle drin. Und vor allem hat eine Rolle keine Tätigkeitsbeschreibung. Also eine Rollenbeschreibung sollte keine Aufgabenliste oder Tätigkeitsbeschreibung beinhalten, weil das würde diese Rolle wieder sehr, sehr stark einschränken. Weil darum geht es ja gerade in der Rolle, die ich innehabe, dass ich mich eben so frei entfalten kann und die Dinge tue, die absolut notwendig sind, um vor allem die Verantwortung eigentlich, die hinter dieser Rolle steckt, ausführen zu können. Und das kann sich ja auch total schnell ändern. Vielleicht ist es heute die eine Aufgabe, morgen ist es eine ganz andere und in 3 Monaten hat sich das Blatt schon wieder komplett geändert. Und da ist es eben wichtig, dass vor allem eher Verantwortlichkeiten auf Rollen gemappt werden, welche Themen sich diese einzelnen Personen dann kümmern, wenn sie diese Rolle innehaben. Und man kann auch mehr als eine Rolle haben. Das ist dann vor allem auch klar. Ich kann dann auch vielleicht 2 Rollen haben. Wenn man jetzt das Beispiel von dem Sales-Mitarbeitenden nimmt, der vielleicht Produktdemos anbietet, der hat dann eben vielleicht halt die Rolle für diese Demos, für diese Produktdemos. Aber vielleicht hat er dann halt eben auch diese Rolle des Event-Managers, weil er eben halt anfängt, für die Kunden in diesem Discovery-Part Events zu organisieren im Raum Hessen zum Beispiel. Und dann habe ich automatisch auch 2 verschiedene Rollen, wo ich vielleicht auch 2 verschiedene Skills für brauche und ja, vielleicht auch ein unterschiedliches Gehalt letztlich an diesen beiden Rollen auch dranhängt und ich da eben halt auch vielleicht eine Weiterentwicklung dann auch sehen kann bei den einzelnen Leuten. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weg von diesen starren Aufgabenbeschreibungen zu gehen. Ich sehe das immer wieder in Organisationen, dass man versucht, die Aufgaben der Mitarbeitenden aufzuschreiben, festzuzuhören und zu sagen, du kümmerst dich um A, B, C und D und dann, wenn du das gut machst, dann ist alles super. Dann haben wir hier richtig coolen Output. Und ja, das mag vielleicht zum Zeitpunkt des Aufschreibens auch alles stimmen, aber das kann sich in 5 Minuten später halt auch schon wieder komplett geändert haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil man halt versucht, von einer Position heraus anderen Leuten vorzuschreiben, welche Aufgaben in ihrem Alltag halt eigentlich gut sind. Und wie gesagt, das mag zum Zeitpunkt des Aufschreibens vielleicht total sinnvoll sein und vielleicht auch stimmen, aber die Welt dreht sich halt viel zu schnell und ihr könnt gar nicht schnell genug diese Aufgabenbeschreibung anpassen, wie sich die Welt oder die Aufgabenprofile dieser Leute verändert. Plus es schränkt auch ein. Also wenn ich jetzt diesen Produktdemo-Mitarbeitenden wieder nehme, der würde ja dann nie auf die Idee kommen, ein Event zu organisieren, weil das steht ja nicht in seiner Aufgabenbeschreibung drin. Und dann fängt vor allem auch dieses trotzige Verhalten bei Leuten an, sagen so, steht nicht in meiner Aufgabenbeschreibung, dafür werde ich nicht bezahlt, das mache ich jetzt nicht. Und das ist ein sehr gefährlicher Zustand und dann sind wir gerade wieder in diesem Anti-New-Work-Part drin, dass ich ja auch gar nicht auf die Idee komme, neue Dinge zu entwickeln, mich persönlich weiterzuentwickeln, für die Organisation zu denken, weil es ja meine Aufgabenbeschreibung gar nicht vorsieht. Und bei einer Rolle sieht es eben anders aus.
Ja, absolut. Ich finde diese Erklärung auch wirklich sehr, sehr allumfassend tatsächlich.
Du hast eben schon so dieses Thema Reflexion, Selbstwahrnehmung so ein bisschen angesprochen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Führungskräfte drauf gucken und vor allem eher so auf diesem Part der Personalführung bzw. der Personalweiterentwicklung, also den Leuten ein Mentor zu sein, ein Coach zu sein, die zu unterstützen in diesem ganzen Prozess, den wir jetzt auch gerade hier schon so ein bisschen angedeutet haben. Dafür muss ich mich persönlich ja selbst auch erstmal ganz gut kennen, also viel reflektieren. Ich brauche eine gute Selbstwahrnehmung, wie gut bin ich in einzelnen Bereichen, was brauche ich persönlich auch in meinem Alltag, aber auch eine gute Fremdwahrnehmung, was brauchen andere Leute ja dann auch. Und vielleicht können wir mal so ein bisschen über diesen Prozess von Führungskräften sprechen. Was brauchen die, was müssen die machen? Müssen die dann alle am besten eine Coaching-Ausbildung machen? Sollten die Mental Health Trainings machen? Sollten die meditieren? Was brauchen die Leute so im Alltag? Was muss man denen an die Hand geben, damit die in so einen selbstlernenden Prozess auch reinkommen?
Also ich würde grundsätzlich sowieso jedem Menschen empfehlen, eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen, ganz unabhängig von der Rolle oder der Tätigkeit, weil das einfach diese Selbstreflexion und diese Kompetenzen, sich weiterhelfen zu können, ist einfach total wertvoll. Und als Führungskraft natürlich dann besonders, weil man hat natürlich eine sehr hohe Verantwortung, sehr hohen Druck. Man muss Menschen führen, man hat nochmal eine Verantwortung für die Menschen. Also man hat ja Druck von sämtlichen Seiten. Und da diese Selbstreflexion, die kann dann natürlich helfen. Und du hattest jetzt auch gesagt, Resilienztraining, Mental Health, auf jeden Fall alles sehr, sehr wichtig. Ich glaube, so die zwei Punkte Selbstreflexion und Resilienz sind wirklich eine sehr, sehr gute Basis. Und wie schafft man das eben als Führungskraft, das zu beherrschen? Das ist natürlich ein super langer Prozess. Also ich glaube, da gibt es nicht die eine richtige Antwort, sondern viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich kenne zum Beispiel auch sehr viele junge Führungskräfte, die, und nicht nur junge Führungskräfte, auch ältere Führungskräfte, die sich dann tatsächlich einfach ein Coaching mit zur Seite nehmen und sich regelmäßig von einem Coach auch begleiten lassen, um selbst in diese Kräfte zu kommen, also selbst diese Ressourcen zu aktivieren, die man eben hat. Mentoring ist dann natürlich auch wahnsinnig wertvoll. Also vor allen Dingen als junge Führungskraft ist das total schön, wenn man jemanden hat, der schon all diese oder die schon all diese Erfahrungen gemacht hat und da auch vielleicht dann auch mal den ein oder anderen Rat mitgeben kann. Also nicht nur sagen kann, was würdest du tun oder was denkst du denn? So, dass nicht nur die eigenen Ressourcen aktivieren, sondern auch mal von einem externen Rat Gebrauch machen. Und ja, Resilienz und Mental Health ist auf jeden Fall auch ein super, super wichtiges Thema. Also vor allem muss man das ja auch vorleben und sich dieses Verständnis einfach auch schon mal anzueignen, dass man als Führungskraft auch diese Vorbildsfunktion hat und dass die Mitarbeitenden das ja auch sehen. Also das ist ja unfassbar, wie feinfühlig ein Team auch ist, was die Führungskraft angeht. So, man bekommt das ja sofort mit, ob die Führungskraft gerade überlastet ist oder nicht. Also das färbt ja ganz intensiv ab. Das habe ich ganz, ganz oft beobachtet. Und das dann natürlich, das gibt dann natürlich nochmal irgendwie Druck her, ne? Also nochmal zusätzlicher, weil man das eben weiß. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wertvoll, dass man sich selbst da so im Griff hat. Und wie gesagt, so durch Coaching, durch Mentoring kann man das sich aneignen, weil Selbstreflexion einem auch sehr viel Klarheit einfach gibt und viele Kompetenzen dann auch ermöglicht zu aktivieren, um besser agieren zu können.
Ja, da kann man vielleicht auch Community of Practices gründen in der Organisation, wenn ihr sagt, es geht jetzt nicht vielleicht direkt einen Coach von außen reinzuholen, der mich persönlich unterstützt. Sondern vielleicht kann man auch versuchen, einen Raum aufzumachen, wo man die Führungskräfte sich intern erstmal austauschen lässt. Vielleicht hat man da ein starkes Personalteam, was da auch unterstützt, da vielleicht auch Coaches ausgebildet hat, die dabei dann helfen können, die vielleicht Mediatoren haben oder vielleicht New Work Facilitator Ausbildung haben und da dann eben entsprechend unterstützen können. Da kann man schon mal sehr, sehr viel mit abfedern, wenn man das Thema einfach nur erstmal aufmacht und vor allem erstmal in diese Reflexionsphase reinkommt und die Leute erstmal zum Denken anregt und erstmal zum Nachdenken vor allem anregt und schaut, okay, was können wir da schon erreichen? Und wenn man dann merkt, hey, es reicht immer noch nicht, dann kann man sich auch natürlich auch nochmal Hilfe von außen holen, insofern man sich das leisten kann. Aber bis zu dem Punkt kann man auf jeden Fall schon mal anfangen. Also sich hinzustellen und sagen, ja, ich kann mir das nicht leisten oder ich kriege das nicht freigegeben, ich kann nichts machen, das ist per se halt auf jeden Fall falsch. Also auf jeden Fall kann man auch intern ein bisschen was machen. Hat natürlich was ein bisschen so mit der Haltung der Organisation zu tun, so ein bisschen mit der auch Wahrnehmung innerhalb der Organisation, den Werten, ob sowas dann halt auch okay ist, dass was passiert. Das ist natürlich etwas, was dann eher von den Führungskräften ganz oben, also von den Geschäftsführenden beziehungsweise von den Gesellschaftenden dann eben halt auch vorgelebt werden muss, ein bisschen vorgegeben werden muss. Wenn ich das eher so Grassroot-bewegungstechnisch anstoße, gibt es so gewisse Grenzen, wo ich zumindest dann meistens immer irgendwo gegenlaufe und wahrscheinlich nicht so ganz so gut weiterkomme, wenn das Thema jetzt nicht so flächendeckend auch anerkannt wird, beziehungsweise da ich als Führungskraft dann auch Hilfe bekomme, ist ja immer auch noch so ein Stigma leider Gottes, wenn Führungskräfte um Hilfe bitten, dann gibt es da gleich diesen Badge mit, hey, schlechte Führungskraft, hat sich nicht im Griff, etc. Und das ist ja per se überhaupt gar nicht gut. Wir müssen Führungskräften helfen, damit die wiederum anderen helfen können, nämlich dem Team das Beste aus sich persönlich dann auch rauszuholen. Und dieses persönliche Rausholen, lass uns über diesen Part der Führung doch nochmal sprechen. Da hast du, glaube ich, auch ganz viel im New Work Facilitator dann auch kennengelernt, was vor allem in diesem Coaching-Part drin steckt. Vielleicht mal so ein paar Insights. Was hast du da gelernt? Was hast du vor allem auch in den ganzen Startups, in den Unicorns gelernt? Was da drin steckt, was eine Führungskraft vor allem in diesem Coaching-Part, in diesem Personalführungspart machen muss, damit die Teams, was aligned sind, selbstständig zu denken, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Du hattest eben bei diesem Führungsverständnis schon so gesagt, ich habe so einen passiven Part und lass die Leute einfach mal machen. Da steckt ja auch so ein bisschen Ironie drin, im Sinne von, wenn ich mich zurücklehne und sage so, hey, ihr seid alle selbst organisiert, ihr dürft jetzt einfach mal. Kann man machen, geht meistens in die Hose, weil die Leute ja trotzdem Führung brauchen, trotzdem Leitplanken brauchen, trotzdem Rahmen brauchen, in dem sie agieren können, damit sie eben die Selbstführung wirksam auch durchführen können. Und da steckt jetzt der Kern der Führungskraft drin. Wie kann das funktionieren?
Ja, sehr spannende Frage auch, Flo. Also man muss ja auch von dem Verständnis von Coaching ausgehen. Coaching ist ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wenn man als Führungskraft in diese coachende Rolle reingeht oder in diese coachende Haltung, dann ermöglichst du ja deinen Mitarbeitenden, dass sie selbst ihre Lösung finden können. Das heißt, du gehst als Coach ja immer davon aus, dass die Person mir gegenüber, die Coacher, ja alle Ressourcen bereits hat, die sie oder er braucht. Und damit signalisierst du ja auch deinen Mitarbeitenden, wenn du in dieser coachenden Haltung bist, hey, ich glaube an dich, ich glaube daran, dass du alle Kompetenzen und Ressourcen hast, die du brauchst, und ich glaube daran, dass du diese Lösung eigenständig finden kannst. Das macht schon ganz, ganz viel mit den Mitarbeitenden. Alleine diese Wertschätzung und dieser Support-Gedanke. Und was es mit den Mitarbeitenden ja auch nochmal macht, ist, dass sie in ihre Wirksamkeit treten können. Dass sie wirklich merken, okay, ich kann das ja tatsächlich auch ohne deine Guidance, also selber. Und das ist ja nochmal ein sehr motivierendes Erfolgserlebnis. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass Führungskräfte das eben auch können und das verstehen und sich auch dessen bewusst sind, dass sie eben die richtigen Fragen auch stellen können. Weil oft neigt man vor allen Dingen, wenn man viel Erfahrung eben auch hat als Führungskraft, neigt man ganz oft dazu, schon mal einen Ratschlag geben zu wollen oder so. Oder ne, direkt ganz, mit der Lösung gefährlich um die Ecke zu kommen. Total. Und das musst du aber gar nicht so. Und ich glaube, da nochmal das Thema Selbstreflexion, sich selbst auch mal zu beobachten und sagen zu können, okay, nee, ich lasse mal meine Mitarbeitenden hier die Lösung selbst finden. Ich weiß es zwar, aber im Endeffekt, vielleicht ist es ja sogar gar nicht die richtige Lösung. Also klar, wenn wir jetzt von ganz, ganz rationalen, fachlichen Themen sprechen, fair enough, aber vielleicht ist ja die Lösung, die für mich mal eine gute Lösung war, für meine Mitarbeitenden gar nicht die richtige Antwort. Und da dann einfach durch, es gibt ja auch verschiedene Fragemöglichkeiten, der Person zu helfen, dahin zu kommen, wo sie hin möchte, ist schon eine super wertvolle Kompetenz.
Ja, dieses Extreme, diese Hindernisse aus dem Weg kommen. Also eigentlich, was so ein bisschen Scrum Master auch so ein bisschen macht, dann so ein agilen Team, eigentlich dem Team den Raum zu geben, arbeiten zu können und alle Hindernisse beiseite zu räumen, das Alignment auch herzustellen. Ich habe vor ein paar Folgen hatte ich ein Beispiel, also wer jetzt die Folge mit dem Robert gehört hat, wird das Beispiel schon kennen. Ich hatte auf YouTube so ein kleines Short gesehen, da hatte einen, ich will jetzt keinen Namen droppen, weil ich nicht weiß, was er davor, was er danach erzählt hat und wie viel Satire jetzt da drin war, aber das Beispiel ist so schön. Er hatte so einen Fall erzählt, dass er nachts von einem Mitarbeiter aus dem Bett geklingelt wurde und gesagt hat, hey Chef, wir stehen hier gerade in der Produktion, wir wissen nicht, wie wir die T-Shirts einfärben sollen. Ich habe hier keinen Auftrag vorliegen, ich weiß nicht, ob rot, blau, grün, gelb, was wollen wir machen? Und er hatte dann so ganz überzeugt gesagt, ganz kritischer Moment als Führungskraft, da müsst ihr so direkt antworten, damit ihr immer einen Plan habt, egal ob es stimmt oder nicht, sagt einfach, es muss rot sein. Ihr müsst überzeugend sein, weil was passiert, wenn ihr sagt, ihr wisst es nicht, dann rennt der Mitarbeiter zurück in die Werkshalle und sagt so, hey, den Chef, den brauchst du nicht anrufen, der hat von Tüten und Blasen keine Ahnung. Den braucht man nie wieder anrufen, der weiß auch nicht, was Sache ist in seinem eigenen Laden. Und die Antworten, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Satire da drin war, weil ich nicht weiß, was er danach noch gesagt hat, aber diese Antwort, klar zu sagen, hey, ich weiß es nicht, ist genauso falsch wie es muss auf jeden Fall rot sein. Also zum einen hat er im Zweifel eine völlig falsche Farbe weitergegeben und hat seinem eigenen Laden Geld gekostet. Vielleicht mal ganz außen vor gelassen von dieser Antwort. Aber als Führungsstil ganz gefährlich, diese Rolle inne zu wahren, die er da angeblich hat, allwissend zu sein, weil das kann er gar nicht sein. Das war er anscheinend auch nicht, weil er wusste ja auch nicht, welche Farbe gewählt werden musste. Sonst hätte er ja die richtige Antwort auch geben können. Sondern die richtige Antwort wäre gewesen, ich weiß es leider nicht, aber ich komme morgen früh in die Werkshalle und wir klären, wo der Fehler passiert ist. und wie ich dich in die Lage dazu versetze, dass du mich nachts nicht mehr anrufen musst und selber herausfindest, was die richtige Farbe ist. Anscheinend hast du keinen Zugriff aufs Warenwirtschaftssystem, anscheinend kannst du die Aufträge nicht einsehen, anscheinend scheint irgendwo im Prozess irgendwas schiefgegangen zu sein. Und das darf nicht passieren. Und ich hier oben als Geschäftsführer kann ja nicht nachts aus dem Bett geklingelt werden, um das jetzt aufzulösen, sondern das müsst ihr eigentlich selber hinbekommen. Aber ich helfe euch, diesen Prozess jetzt aufzulösen. Morgen früh setzen wir uns hin und schauen, wo ist der Fehler passiert. Und dann tun wir den gemeinsam ausmerzen. Und in Zukunft bist du in die Lage dazu versetzt, diese Entscheidung selber zu treffen. Demnächst brauchst du mich eigentlich dazu gar nicht mehr. Und das ist eigentlich die richtige Antwort von der Führungskraft. Und das ist, glaube ich, heutzutage eine sehr, sehr entscheidende Aufgabe von der Führungskraft, die anderen so zu alignen, diese ganzen Fäden zusammenzuführen von Mensch, von Organisation, von Technik auch, dass das eben passieren kann, damit dieser Werksmitarbeiter eben diese Entscheidung selber herbeiführen kann. Und da geht es gar nicht darum, dass er diese Kompetenz unbedingt haben muss oder dass er alles selber entscheiden kann, sondern dass er einfach nur in die Lage dazu versetzt wird und im Zweifel hat er einfach demnächst Zugriff aufs Bestellsystem und kann halt einfach nachgucken. Und ja, manchmal gibt es auch ganz einfache Lösungen dann hinten raus. Ja. Häufig haben die das aber einfach gar nicht, weil sie sagen, ja, aber das, der Mitarbeiter, der hier das T-Shirt rot färbt, der braucht doch keinen Zugriff auf das Bestellsystem. Die Daten muss er gar nicht sehen. Das darf doch nur der Chef sehen. Und der gibt das dann weiter und der gibt nachher den Auftrag per Zettel in die Werkshalle und dann soll der das halt nachher ausführen. Und da ist ja so ein klassischer Taylorismus trennen vom Denken und vom Ausführen. Und das sollte man heutzutage auf jeden Fall als Führungskraft nicht mehr so machen, sondern ganz klar in dieses Alignment reinzugehen. Eigentlich mal mit dem Ziel, dass es mich am Ende gar nicht mehr braucht. Wenn ich das erreicht habe, dann habe ich eigentlich den besten Job gemacht und sollte dafür auch entsprechend belohnt werden, wenn ich am Ende des Tages eigentlich überflüssig bin.
Ganz genau. Und genau das ist das Verständnis von New Leadership für mich. Und auch den Menschen zu befähigen. Du hast es gerade so schön zusammengefasst in diesem Beispiel. Das ist für mich ein ganz klarer Fall von den Menschen auch befähigen, das selbst umsetzen zu können, sodass ich am Ende des Tages gar nicht mehr gebraucht werde.
Ja, und auch dieses gemeinschaftliche daran arbeiten, auch zu sagen, hey, wir wissen es nicht, aber komm, lass uns zusammen herausfinden an der Stelle und lass es uns gemeinsam besser machen, weil wir als Team haben ja einen Auftrag, den wir zu erfüllen haben, im besten Fall für den Kunden und wir wollen ja auch gucken, dass das, und da sind wir bei diesem, was ich wirklich will und dieses Wirksamsein im New Work Kontext, dass ich das eben halt dann auch ausleben kann und so weiter, dass ich da eben merke, hey, cool, ich kann da was verändern, ich brauche da gar nicht mehr so viel den Chef, ich kann das eben selber entscheiden, ich kann im Zweifel diese Entscheidung sogar auch selber herbeiführen und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, glaube ich, für die Mitarbeitenden.
Ja, total.
Weil die da einfach diese, man spricht immer so vom Sinn und der Wirksamkeit und das klingt immer so, so ein bisschen abgehoben auch so ein bisschen so, ich muss den größten Sinn der Welt in meiner Arbeit erfinden, aber manchmal ist es auch nur so das Kleine, dass ich einfach auch ja meinen Job gut machen kann, ohne Hindernisse und dass ich am Ende weiß, da kommt ein T-Shirt raus, was eine Person irgendwie trägt und happy macht. Und manchmal ist es auch in Anführungsstrichen nur dieses kleine Gefühl, was ich dann herstellen kann und das ist auch viel New Work für mich persönlich, dass ich Leute dazu versetzen kann oder in die Lage dazu versetzen kann, genau in diesem Bereich auch wirksam zu sein.
Ja, 100%. Und was ich auch noch mal ergänzen wollte zu dem Punkt von vorhin, den du meintest, wo du das Beispiel gebracht hattest mit, woher weiß ich denn, sagt jetzt die Führungskraft, ich weiß es nicht, oder sagt die Führungskraft rot? Ich glaube, das hat ja auch etwas mit dieser Vorbildsfunktion auch noch mal zu tun, dass man eben auch seine vermeintliche Schwäche zugestehen kann, wenn man total überfordert ist mit dem Druck, den man hat als Führungskraft. Dass man da nicht immer so auf, klar, ich schaffe das schon, ich bin schon hart genug irgendwie macht, weil das hat dann wiederum ja auch nochmal negativen Einfluss auf ganz schön vieles, vor allen Dingen aber die mentale Gesundheit. Und da dann auch sagen zu können und so mutig zu sein, ey Leute, ich bin gerade überfordert, gebe ich zu, das alleine ist ja schon ein wahnsinnig tolles Vorbild, weil dann die Mitarbeitenden auch merken, okay, wenn sich die Führungskraft auch so ehrlich und offen, transparent mir gegenüber öffnet, dann kann ich das auch sein. Und das schafft dann natürlich nochmal eine ganz andere Bindung und nochmal ein ganz anderes Erlebnis im Arbeitsalltag. Und das finde ich auch extrem wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist.
Definitiv. Das stärkt ja auch ein sehr dieses Wir-Gefühl dann auch. Wir sitzen gemeinschaftlich im Boot, wir kommen da gemeinschaftlich raus. Wir machen auch gemeinschaftlich Fehler, die passieren einfach im Alltag. Aber wir können auch gemeinschaftlich daran arbeiten, die dann auch wieder abzustellen. Und es gibt mehrere Statistiken, wie viele Führungskräfte sich am Ende des Tages auch verbraucht fühlen und total energielos nach Hause gehen. Und da steckt auch viel davon drin. Warum gehen die denn energielos nach Hause? Ja, weil die halt selber sehr stark zum einen getrieben werden durch Termine und Dinge, die sie selber gar nicht beeinflussen können und immer sehr, sehr viel fremdgesteuert sind. Aber auch zum einen, weil sie diese, und da sind wir jetzt bei diesem Wort Wirksamkeit wieder, diese Veränderung gar nicht herbeiführen können. Also die können sozusagen diese Leitplanken, dieses Alignment für diese Teams gar nicht herstellen, weil die halt selbst auch gar nicht nicht in die Lage dazu versetzt werden, diese Entscheidung herbeizuführen für andere. Und es ist ein unfassbarer Energieboost, wenn ihr am Ende des Tages nach Hause gehen könnt und könnt sagen, hey, ich habe mein Team dazu in die Lage versetzt, dass ich morgen gar nicht auf die Arbeit kommen muss und die können trotzdem alle Aufgaben erfüllen. Das ergibt halt eine Menge Energie frei, wenn ich abends nach Hause gehe und ich sehe, ich habe eine direkte Veränderung auch geschafft und dadurch natürlich auch eine indirekte Wirksamkeit von den Mitarbeitenden dann auch geschaffen. Das ist ein extremer Energieboost. Und wenn ich das jeden Tag irgendwie so ein bisschen hinkriege, dann gehe ich auch mit deutlich mehr Energie wieder nach Hause und habe daheim auch noch ein bisschen mehr Energie und gehe natürlich auch mit einem gewissen Energiepart dann auch wieder auf die Arbeit zurück.
Absolut.
Wir haben jetzt sehr viel über New Work, sehr viel über Leadership gesprochen und sind auch gerade so ein bisschen kreuz und quer jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen. Vielleicht nochmal so zum Abschluss hin. So ein paar Tipps von dir. Du hast jetzt verschiedene Organisationen kennengelernt, vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Was sollten die Leute jetzt gerade wirklich im Bereich Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung, Thema Leadership dann tun? Welchen Themen sollten sich nochmal auseinandersetzen? Vielleicht kannst du mal so eine Zusammenfassung machen und so eine kleine Roadmap geben, sagen so, hey, wir skizzieren jetzt einfach mal den Fall, ich bin so einer ganz klassischen hierarchischen Organisation, das, was ihr zwei da jetzt gerade erzählt habt, euch noch nie von gehört, ich fange jetzt sozusagen bei Null an. Vielleicht kannst du mal so ein paar Tipps geben. Womit fange ich an? Was sind so erste Schritte? Was kann ich tun, um erste Veränderungsprozesse anzustoßen? Also wenn du jetzt reinkommen würdest als Beraterin in der Organisation, was würdest du denen jetzt empfehlen? Was sollten sie sozusagen die ersten Wochen einfach mal tun?
Also ich würde definitiv erstmal durch Beobachtung mal feststellen, wo läuft es denn gerade eigentlich oder wo läuft es denn nicht? Meistens ist es ja tatsächlich bei den Führungskräften. Da fängt man am besten an, weil da zu gucken, was hat man denn was hat man erstens mal für ein Führungsziel, was hat man für ein Verständnis, weil die Mitarbeitenden ja auch sehr viel von den Führungskräften dann auch lernen. Also da einfach zu gucken, was hat man für ein Führungsziel, was für eine Kultur wird auch vorgelebt, gibt es überhaupt eine definierte gute Kultur oder ist das noch irgendwie gar kein Thema, woran festgearbeitet wird oder worauf geachtet wird, wie leben das die Führungskräfte auch vor und wie gehen sie auch mit sich selbst um? Und dann einfach auch zu gucken, was sind denn vielleicht auch für Kompetenzen überhaupt vorhanden in der ganzen Organisation, in den Führungsteams, aber auch in den normalen Teams. Und dann zu sehen, okay, wo können wir denn auch stärken gerade? Also ich bin ein ganz großer Freund von Stärken, dass man da reingeht und sagt, okay, wie kann ich dir gerade dabei helfen, das umzusetzen, was du eigentlich machen möchtest? Weil wir wollen ja einfach auch mal davon ausgehen, dass jede Person auch eine positive Absicht hat, wie man so schön auch im Coaching sagt. Na, jeder hat eigentlich eine positive Absicht, da zu sein. Jeder hat eine gewisse Motivation, hier zu sein und sich selbst zu verwirklichen im besten Falle oder eben auch einfach, ja, total banal gesagt, ein gutes Gefühl dabei zu haben bei dem, was man macht. Und wie schafft man das, das dann sicherzustellen? Und auf einer Organisationsebene muss man da meiner Meinung nach definitiv bei den Führungskräften beginnen und da dann gucken, was wird vorgelebt, was sind für Kompetenzen da und welche Kompetenzen werden ins Team gegeben, abgegeben? Und ich glaube, wir hatten das gerade so schön gesagt, so diese zwei Punkte von Selbstreflexion und Resilienz. Ich glaube, damit kann man schon ganz viel bewirken, ganz viel positiv bewirken im Unternehmen, wenn man da die Führungskräfte dahingehend auch ein bisschen besser schult, diese Kompetenzen mitgibt. Also nicht nur die Selbstreflexion, sondern eben auch, dass die Führungskräfte auch sich in dieser coachenden Haltung verstehen, um die Mitarbeitenden auch dementsprechend entwickeln zu können, beziehungsweise, wie wir es auch besprochen hatten, mit den Mitarbeitenden entwickelt, ne, und mit den Mitarbeitenden Entscheidungen auch trifft und so einfach auch dieses Miteinander fördert, was dann wiederum so einen schönen positiven Effekt zurück hat, ne.
Das ist doch schon mal eine sehr, sehr erste große Aufgabe, die man sich annehmen kann als Organisation. Es ist auf jeden Fall viel genau, ganz einfach, zwei Wochen erledigt, einen Berater reinholen, Best Practice drüber stülpen, zack, erledigt. Nein, bitte bloß nicht machen. Aber es ist eine große Aufgabe, nehmt das ruhig ernst. Also wenn ihr euch wirklich verändern wollt, wenn ihr wirklich daran arbeiten wollt, sind das eben wichtige Themen, eben diese Rahmenparameter festzulegen. Ne? Worin bewege ich mich? Wie will ich sein? Welche Haltung haben wir hier? Welche Strategie verfolgen wir vielleicht auch? Ne? Ist das allen Leuten bekannt? Kann ich da überhaupt wirksam sein und wie komme ich überhaupt in so Veränderungsprozesse dann auch wirklich rein? Wie kann ich den Menschen mitnehmen an der Stelle? Also mitnehmen nicht im Sinne von, da muss jeder jetzt irgendwie das gleiche Eigenverständnis haben, sondern aber auch zum Mitmachen anregen vielleicht eher. Ne? Also ja. Nicht verändern, nicht verändert werden, sondern zum Mitmachen anregen an der Stelle.
Ja, und auch ganz wichtig bei im Team dann selbst auch diese Eigenverantwortung und auch die Haltung fördern. Also da bin ich ein ganz großer Fan davon und habe das auch bei mir selbst sehr stark beobachtet. Es macht einen Unterschied, welche Haltung man hat. Und dass man die dann von der Führungskraft eben, auch wenn man es gerade nicht selber vielleicht irgendwie hat, dann auch durch die Führungskraft irgendwie entwickelt und diese Eigenverantwortlichkeit hat, die dann die Führungskraft auch wiederum fördern kann. Das ist ganz wichtig.
Ist definitiv auch ein Entwicklungsprozess. Ist nichts, was ich an die Wand schreibe. Ich kann nicht einfach die Wand schreiben, weil ja. Dieser Wert ist jetzt Selbstverwirklichung oder Selbstorganisation. Ab morgen sind wir es jetzt einfach. Ganz gefährlich. Sondern gibt dem Ganzen Raum und Zeit, da entsprechend auch daran zu arbeiten. Oder holt euch auch Hilfe von außen rein, wenn ihr wisst, hey, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, was wir da machen können. Da gibt es unfassbar kluge Menschen, die euch da helfen können und euch durch diesen Prozess auch so ein bisschen durchbegleiten und da auch die richtigen Rahmen setzen können. Vor allem an dem Wie arbeiten und euch da unterstützen. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge zu tun. Es gibt eine Menge am Rahmen zu arbeiten. Ich glaube, wir haben auch eine Menge Rahmen geschaffen hier in dem Podcast dieses Jahr. Es war ein sehr schönes Jahr 2024. Es gab so viele tolle Gäste, so viele tolle Themen. Ich würde am liebsten sofort weiterreden, noch eine Stunde und irgendwie noch viel weiter, würde viel mehr Themen aufmachen im New Work Kontext. Aber wir kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall gestärkt wieder mit ganz vielen neuen Themen. Und so viel Spoiler darf ich, glaube ich, schon mal verraten. Wir haben in der Trickkiste noch ganz viele neue Themen. Damit meine ich nicht nur neue Gäste, sondern auch neue Formate, neue Inhalte und ja, vielleicht sogar auch was ganz Neues im Podcast drin. Aber da müsst ihr euch auf nächstes Jahr gedulden, was wir da gerade im Hintergrund entwickeln. Folgt uns auf jeden Fall einfach mal ein bisschen auf Instagram oder YouTube, um diese Entwicklung dann auch mitzubekommen. Ich weiß noch nicht genau, wann wir welche Informationen releasen können. Wir arbeiten da gerade im Team ganz, ganz stark dran. Aber da wird eine Menge mehr Inhalt kommen, um euch da draußen noch ein bisschen mehr zu unterstützen und zu helfen. Und ja, helft mir doch sehr gerne, indem ihr den Podcast vielleicht einfach einmal bewertet auf der Plattform eurer Wahl und lasst da einfach gerne mal eine Sternebewertung oder ein Like da und schreibt mir mal an modernwork@seibert.group. Informationen dazu findet ihr unten in den Shownotes. Was euch denn interessiert, welche Themen braucht ihr, welche Fragestellungen habt ihr gerade, welche Herausforderungen habt ihr und dann schauen wir gemeinsam, welche Gäste wir auch dazu einladen, um genau diese Themen dann zu adressieren, um gemeinsam auch ein bisschen schlauer zu werden, weil darum geht es hier, lernen, 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 in die Organisation reinzukommen und einfach jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Ich hoffe, heute haben wir auch wieder was gelernt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich habe ein bisschen was mitgenommen und das Thema Reflexion wird bestimmt auch zwischen den Jahren bei mir ein Thema sein, wo ich nochmal drüber nachdenke, wie war das Jahr 2024? Wie möchte ich vielleicht auch 2025 sein? Vielleicht auch als Führungskraft, was habe ich gut gemacht, was habe ich vielleicht auch schlecht gemacht und da auch ein bisschen in den Austausch mit mir selbst zu gehen. Vielen Dank für deine Zeit, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist ja auch einer der ersten Podcasts, die du aufgenommen hast, hast du gesagt. Vielleicht gibt es demnächst nochmal eine Premiere hinten dran und die Abschlussworte, vielleicht eine Empfehlung für die Zwischenjahre, fürs Jahr 2025 gehören auf jeden Fall nochmal dir.
Ja, Flo, lieben Dank. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich würde auch am liebsten nochmal Stunden mit dir darüber quatschen. Was kann ich als Empfehler mitgeben? Ich glaube, lass uns das Wort Reflexion einfach aufgreifen und sagen, vor allen Dingen jetzt ist einfach eine super schöne Zeit, sich nochmal Gedanken zu machen. So, ich nehme zum Beispiel immer die Fragen mit, was war gut? Wo darf ich mich vielleicht entwickeln oder verbessern? Und was habe ich gelernt und wo möchte ich hin? Wofür ist das gut? Ich liebe diese Frage, wofür ist das gut, was ich da mache? Und ich glaube, das sind ganz schöne Impulse für zwischen die Jahre, die man sich stellen kann.
Definitiv. Und jetzt vielleicht noch ein Abschluss von dir. Warum sollte man dich kontaktieren, für welche Themen?
Ja, also mich kann man am besten kontaktieren, wenn es ums Thema Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung geht. Womit ich mich am meisten beschäftige, ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung auf einer privaten Ebene mit dem Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, aber auch, wenn es um die Themen Karriere geht oder Karriereveränderungen, wenn man sich mal fragt, wo möchte ich hin, was sind so meine Ziele, da unterstütze ich als Coach und aber auch viel bei den Themen New Work oder auch Führungskräfteentwicklung bin ich auch sehr, sehr gerne da für Anfragen und Interesse.
Wenn ihr da Unterstützung braucht, Kontaktdaten stehen alle unten in den Shownotes. Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns mit ganz vielen neuen Inhalten, mit voller Energie im Jahr 2025 dann auch wieder. Wir machen eine kleine Pause über Weihnachten und Silvester natürlich und starten dann im Januar wieder vollständig durch. Danke für deine Zeit, danke für die vielen Themen und euch da draußen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Danke dir, Flo.